Der Predigtext steht im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 17, und heißt: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Christus Jesus gekommen. Die Überschrift für diese Predigt heißt: Die neue Frömmigkeit. Und wenn ich sie jetzt so anschaue, durch die Reihen, dann denke ich mir, wie es wohl möglich sein könnte, das, was ich an diesem Text spüre, entdeckt habe, so mit Ihnen zu teilen, dass Sie es begreifen. Ich habe nicht gesagt verstehen, sondern begreifen. Begreifen ist das, was ein Kind tut, bevor es versteht. So lernt ein Kind die Welt kennen durch Begreifen, lange bevor es sie versteht. Und ich wünschte, ich könnte mit Ihnen so praktisch reden über diese neue Frömmigkeit, sodass Sie fast sie anfassen könnten. Begreifen. Aber Sie wissen, dass sich dieses Neue in Jesus nicht so begreifen lässt. Als eine Frau dem Auferstandenen begegnet ist und ihn begreifen wollte, hat er gesagt: Rühre mich nicht an. Jetzt geht es nicht. Was du jetzt begreifen willst, kannst du so nicht begreifen. Du wirst lernen müssen, das Neue neu begreifen, nicht auf die alte Art. Und das ist meine Schwierigkeit. Ich möchte Ihnen die Dinge so praktisch wie nur möglich sagen und spüre gleichzeitig, dass dieses Praktische, dieses aus dem alten, normalen, aus dem Leben, aus der Welt kommende Praktische nicht so zu begreifen ist, dass das Neue nicht so wie das Alte zu begreifen ist, nicht so gegenständlich ist. Ich bin also nun darauf angewiesen, dass Gott in Ihren Herzen dieses Begreifen schenkt. Was Sie nämlich begreifen können, ist Ihr eigenes Leben. Und was er in Ihrem eigenen Leben tut und geschaffen hat, das können Sie begreifen. Der Gestalt nachgehen in Ihrem Innern und versuchen, es zu begreifen. Um die neue Frömmigkeit zu beschreiben, muss ich natürlich auch von der alten reden. Wenn ich jetzt von alt, also alter Frömmigkeit, und von neu, das heißt neuer Frömmigkeit, rede, dann meine ich nicht alt, was früher war, vor 30, 40, 50 Jahren, neu, was heute ist, wir, bei uns. Nicht so. Alte und neue Frömmigkeit geht durch unser Herz heute. Beides wohnt in uns. Alte und neue Frömmigkeit. Und das war schon zur Zeit Jesu so. Zunächst war da nur die alte Frömmigkeit und Jesus ist in die alte hineingekommen und hat die neue in der alten gelebt. Und so ist das auch in uns so. Manche Menschen missverstehen da etwas. Für sie heißt alte Frömmigkeit regelmäßig Bibel lesen und beten. Neue Frömmigkeit heißt die Bibel nur noch lesen, wenn man Lust hat, und beten nach Gefühl. Alte Frömmigkeit heißt, man sagt einem genau, was gut und böse ist. Neue Frömmigkeit heißt, gut und böse ist eine Sache des Gefühls. Das meine ich nicht. Ich rede zunächst überhaupt nicht von den Formen der neuen Frömmigkeit. Die kann äußerlich so genau gleich aussehen wie die alte, äußerlich. Und doch ist sie neu. Wer aufhört, die Bibel zu lesen, hat einen Schritt in seinem Leben gemacht, in seinem persönlichen Leben, und das kann für ihn ein sehr wichtiger Schritt sein. Den müsste man dann genauer anschauen, was das heißt. Und wer wieder neu anfängt, die Bibel zu lesen, hat einen weiteren Schritt in seinem Leben getan. Wer eine Form durchbricht, um in einen neuen Raum seines Lebens zu kommen, hat einen Schritt in seinem Leben getan. Wir wollen nun dem Geheimnis nachgehen und versuchen, ob wir den Unterschied zwischen alt und neu besser wahrnehmen können. Und zwar am Text des Johannesevangeliums und an dem Satz: Das Gesetz ist uns durch Mose gegeben. Das ist der Boden der alten Frömmigkeit. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Das ist der Boden der neuen Frömmigkeit. Das will ich Ihnen erklären. Wenn ich sage, das ist der Boden, dann meine ich Folgendes. Das Gesetz, das durch Mose gegeben ist, ist keine Frömmigkeit. Und die Gnade und Wahrheit, die in Jesus Christus gekommen ist, ist keine Frömmigkeit. Es war bestenfalls die Frömmigkeit des Mose und es war die Frömmigkeit von Jesus, aber noch nicht unsere. Frömmigkeit ist etwas Persönliches. Frömmigkeit ist nicht etwas Gemeinsames. Niemand ist dadurch fromm, dass alle fromm sind. Frömmigkeit ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Und durch nichts, durch keine Gemeinschaft oder Gruppe zu ersetzen. Darum rede ich von dem Boden dieser Art von Frömmigkeit, aus dem meine persönliche Frömmigkeit wächst, und dem Boden jener anderen neuen Frömmigkeit, aus dem persönliche Frömmigkeit wächst. Und die Frömmigkeit, die wächst in mir, kommt, ist durch die Art, ihre Art ist gekennzeichnet durch den Boden, aus dem sie kommt. Und nun ist die neue Frömmigkeit in Jesus dieser Boden, den ich gerne, soweit ich es in Worten vermag, mit der Hilfe des Heiligen Geistes in ihrem Herzen bereiten möchte, mit dem Ziel, dass die alte Frömmigkeit in diesem neuen Boden erstirbt. Und die neue Frömmigkeit in diesem Boden erwächst. Das ist mein Ziel. Meine Predigt hat drei Teile, wie jede gute Predigt. Die Beschreibung der alten Frömmigkeit, die Beschreibung der neuen Frömmigkeit und der Versuch zu zeigen, wie man von der alten in die neue kommt. Die alte Frömmigkeit beruht auf dem Gesetz. Es ist uns durch Mose gegeben worden, auch uns. Es sind die 10 Gebote mit ihren Auslegungen für die praktische Lebensführung. Dieses Gesetz besteht aus dem, was man nicht tun soll, und dem, was man tun soll, also aus Verboten und aus Geboten. Unser Staat und die ganze europäische Kultur, ja die ganze westliche Welt, beruht darauf. Selbstverständlich sind die gleichen Gebote und Verbote, wenn auch mit unterschiedlichen Nuancen, im Wesentlichen in anderen Kulturen zu beobachten. Ohne das Gesetz würde ein Volk, würde das menschliche Leben im Chaos versinken. Nun ist das Gesetz nicht einfach eine Folge der Vernunft. Man überlegt sich, was man braucht, hat logische Einsicht und dann tut man es. Zum Beispiel, vom Gefühl her möchte man einen Menschen umbringen, aber man weiß, man braucht ihn als Arbeitskraft, also lässt man ihn leben. So einfach geht das natürlich nicht. Komischerweise haben die Menschen Menschen umgebracht, die sie dringend nötig gehabt hätten. Wir merken, das Gesetz ist nicht eine Folge der Vernunft und kann niemals durch die Vernunft erfunden werden, erdacht werden. Das Gesetz, also Gebote und Verbote, sind darum religiös. Sie tragen den Charakter der Offenbarung Gottes in sich. Und darum wird das Gesetz in der Bibel, Alten und Neuen Testamentes, heilig gehalten. Hoch gehalten. Es trägt auch darum religiösen Charakter, weil der Mensch ohne Religion gar nicht in der Lage ist, auch nur annähernd das Gesetz zu halten. Eben weil durch Vernunft das Gesetz weder erfunden noch gehalten werden kann. In der Bibel wird erzählt, dass Mose das Gesetz von Gott empfangen habe. Aber hören Sie gut, es wird immer beschrieben als das Gesetz des Mose. Als das Gesetz, das durch Mose gegeben ist. Wenn immer dieses Gesetz mit Gott in Verbindung gebracht wird, steht immer ein Mensch dazwischen, der das vermittelt hat, Mose. Die religiöse Bedeutung des Gesetzes ist wichtig für seine Erfüllung. Denn um das Gesetz, wer das Gesetz erfüllt, hat ein gutes Gewissen und wer das Gesetz überschreitet, hat ein schlechtes Gewissen. Und nun braucht es, das ist ganz klar, unter Menschen eine Ordnung für Situationen, in denen man das Gesetz verletzt, übertreten hat. Es braucht ein Ritual. Für Gesetzesübertretung braucht es Vergebung. Und die Vergebung kann man nur einem Menschen gewähren, der sich dem Gesetz wieder unterwirft. Das ist ganz klar. So ist also dieses Verständnis der Buße ein Ausdruck der Einsicht, dass das Gesetz verletzt wurde und eine erneute Bereitschaft, sich dem Gesetz zu unterziehen. In unseren Verkehrsordnungen zum Beispiel ist darum Buße immer mit Geld verknüpft. Es würde nicht genügen, wenn Sie einen Polizisten um Verzeihung bitten, dass Sie eine Verkehrsregel übertreten haben. Sie müssen etwas dafür bezahlen. Sie müssen es spüren. Dort, wo der Mensch am empfindlichsten ist. Dreimal dürfen Sie raten, wo. Wir reden also vom Bußgeld. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich wieder bereit bin, mich dem Gesetz zu unterwerfen. Weil manche Leute viel Geld haben, sagt das noch gar nicht. Sie zahlen ihre Bußen am Laufmeter. Und halten sich doch nicht ans Gesetz. Dann ist man gezwungen, diese Bußen so weit raufzusetzen, bis sie es doch spüren. Einsicht allein scheint nicht zu genügen. Nun braucht man für ein gutes Lebensgefühl ein gutes Gewissen. Wer das Autofahren genießen will, der tut gut daran, in den Grenzen der Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Und wer es aus irgendeinem Grund eiliger hat, wird es kaum noch genießen können. Er muss damit rechnen, dass er irgendwann geschnappt wird. Und das kann einem die Freude an der Geschwindigkeit verderben, sogar an der Eile. Nun, die 10 Gebote genügen selbstverständlich nicht. Es braucht die Auslegung. Die Auslegung, die sich durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder verändert hat, auch in Israel. Die Auslegung für den Alltag, für das normale Leben, die immer wieder überdacht wird. Denken Sie alleine an die verschiedene Auslegung des Sabbatgebotes in Ihrer Lebensspanne. Unsere Großeltern hatten noch Mühe, wenigstens die Großmütter am Sabbat, am Sonntag zu stricken. Sie fanden, das sei eine Arbeit und sei nicht recht. Die heutige Müttergeneration hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie am Sonntag nicht strickt. Eine interessante Unterscheidung in der Gesetzesauslegung, finden Sie nicht? sie hat Mühe, da zu sitzen und, wie man so schön sagt, die Hände in den Schoß zu legen. Sinnlose Zeit findet sie. Darum lohnt es sich sicher, über dieses Gebot neu nachzudenken. Oder ein anderes Gebot, das so sonnenklar zu sein scheint und doch eigentlich gar keine Auslegung braucht. Das Gesetz, du sollst nicht töten. Und doch ruft dieses Gesetz, sobald man anfängt, das Leben anzuschauen, eine Fülle von Fragen wach. Reden wir gar nicht von der Frage, ob hier nur von Menschen die Rede ist oder nicht auch von Tieren. Da aus diesem Nachdenken sind ganze Religionen entstanden. Sondern reden wir auch darüber, was es alleine für den Menschen heißt. Denn der gleiche fromme Mensch, der das Nachbargebot, du sollst nicht Ehe brechen, mit einer Selbstverständlichkeit verstanden zu haben glaubt, nimmt natürlich für sich in Anspruch, dass Töten im Krieg erlaubt, ja geboten ist. Während andere finden, im selben Glauben, dass dieses Gebot, du sollst nicht töten, unter allen Umständen so gilt, selbst um den Preis des eigenen Lebens. Sie sehen, so verschieden ist die Auslegung des Gesetzes vom einzelnen Menschen für sein Leben. Nun, es braucht für unser Leben ein gutes Gewissen, ein gutes Gefühl im Gegenüber zu den Geboten unserer Zeit, unseres Volkes, unserer Religion, die tief in uns verankert ist. Und das ist alte Frömmigkeit. Für die Erfüllung dieser Frömmigkeit hätte Jesus weder zu kommen müssen, weder kommen müssen, noch zu sterben brauchen. Denn die Gesetze sind gültig, nach wie vor. Und die Rituale gelten auch, nach wie vor. Das Gesetz sieht alle Möglichkeiten vor, um dem Schuldigen wieder ein gutes Gewissen zu vermitteln. Warum dann eine neue Frömmigkeit? Und was heißt nun in diesem Zusammenhang eine neue Frömmigkeit? So haben sich viele gefragt, als Jesus kam. Neue Frömmigkeit haben die Menschen gesucht, die mit dem Gesetz und der Wiedergutmachung des Gesetzes, also dem guten Gewissen, das das Gesetz auch verleiht, nicht zufrieden waren. Sie haben gespürt, dass auch beim guten Gewissen eine Gottesnähe fehlt. Dass selbst im Erfüllen des Gesetzes und selbst im Erfüllen dieses Rituals, wenn ich das Gesetz übertreten habe, schlechtes Gewissen, eine Wiedergutmachung bezahlt habe, mich wieder unterworfen habe, ein gutes Gewissen, dass da drin eine Gottesnähe fehlt. Und das war nicht nur eine Frage des persönlichen Luxus, ob man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Gottesnähe brauchte für sein Leben, also eine Frage nach dem persönlichen Bedürfnis, sondern es war eine Frage nach dem Leben selbst. Gottes Nähe, vor Gottes Angesicht sein, das konnte eine Frage sein von Leben oder Tod, von Leben oder Nichtleben. Solche Menschen haben gefragt, gesucht, sie haben die Nähe Gottes gespürt und sie in der Erfüllung des Gesetzes nicht gefunden. Sie wurden vor allem dort nicht fertig, wo es um das Leben mit den Menschen ging, die das Gesetz nicht hielten, weil sie sagten, dass sie es nicht halten können. Das brachte sie in große Schwierigkeiten und so entstand die Frage nach einer neuen Frömmigkeit. Die neue Frömmigkeit, die selbstverständlich schon jahrhundertelang lebte vor Jesus, als Sehnsucht der Menschen nach Gott. Eine neue Frömmigkeit, die verheißen war. Lesen Sie in dem Propheten Jeremia Kapitel 31. Dort ist von einer neuen Frömmigkeit die Rede, in der nicht mehr die Kinder die Schuld der Eltern tragen, sondern ein jedes für sich selbst verantwortlich ist. Dort ist von einer neuen Frömmigkeit die Rede, in der nicht mehr einer dem anderen sagen wird, erkenne den Herrn, sondern der Mensch den Herrn erkennen wird aus seinem Herzen, weil der Geist in diesem Herzen wohnt und damit das Gesetz Gottes in sein Herz geschrieben ist. Nicht das Gesetz des Mose, sondern dieses geheimnisvolle Gesetz Gottes, mit dem die Nähe Gottes unmittelbar verbunden ist, ins Herz geschrieben wird. Das steht im Propheten Jeremia als eine Verheißung für die Zukunft. Die neue Frömmigkeit wird verheißen. Und darum wird sie von Menschen zur Zeit Jesu mit vollem biblischen Recht ersehnt. Und darum ist die Unzufriedenheit mit der alten Frömmigkeit biblisch völlig begründet. Denn das Neue ist verheißen. Natürlich kommt es genauso wenig durch Vernunft in die Welt, wie das Alte durch Vernunft in die Welt kommen konnte. Die neue Frömmigkeit ist für Menschen da, die das Gesetz einhalten, es ernst nehmen und gerade dadurch an die Grenzen des Gesetzes geraten, weil sie spüren, dass es in ihrem Leben Dinge gibt, die nicht verwandelt werden. Weil sie spüren, dass sie, um das Gesetz halten zu können, Bereiche in der Dunkelheit lassen müssen, ja Gott sogar darum bitten, dass er sie ihnen nicht zeigt, denn wenn sie herauskommen, sind sie dem nicht mehr gewachsen und das Gesetz auch nicht mehr. Nun leben wir heute in einer Zeit, in der nicht nur einzelne Menschen es gewagt haben, Gott darum zu bitten, diese Dinge aufzudecken, sondern, so scheint es mir, fast eine halbe Generation mit und ohne Gott nichts anderes tut, als in diese Dunkelheit zu schauen. Ja, die Methoden erfindet und nach Methoden hungert, jagt und alles ausprobiert, was ihnen diese Dunkelheiten ihrer Seele öffnet. Nur nachher sind sie nicht mehr in der Lage, mit dem, was da rauskommt, zurechtzukommen. Es ist darum nicht verwunderlich, dass auf der Ebene der Völker, nicht nur unseres Volkes, die Prozesse geschehen ja auch in unseren Nachbarvölkern, dann wieder der Schrei wach wird nach Verschärfung des Gesetzes. Und nun sind wir allerdings vor einem erschütternden Problem, dass in einer solchen Entwicklung das Gesetz nicht mehr genügt. Dass jetzt die Gegensätze immer schärfer werden und wer zwischen diese Fronten gerät, wird zermahlen. Den einen, die ihre Unbewusstheiten und Tiefen anschauen wollen und ihnen nicht gewachsen sind, und den anderen, die aus Angst vor dem, was sie da sehen, wieder das Heil im Gesetz in der alten Frömmigkeit suchen. Was jetzt? Ich möchte sagen, dass das Anschauen dieser Dunkelheiten nicht neue Frömmigkeit ist. So wenig natürlich wie das Verschließen dieser Dunkelheiten Heil und Leben bedeutet. Ich möchte sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir auf Gedeih und Verderb, auf Gnade angewiesen sind. Und zwar nicht nur als Volk, sondern ein jedes einzelne von uns in seinem Leben und in seiner Lebensführung. Die Zeit reicht nicht, um Ihnen an Beispielen zu beschreiben, was das für Folgen hat, wenn wir auf der Ebene des Gesetzes versuchen, die Dunkelheiten verschlossen zu halten. Nur an ein Beispiel will ich Sie erinnern, unser Verhältnis zum Geld. Es ist eine der größten Dunkelheiten der menschlichen Person. Und das Verbreitetste, und keiner entrinnt dem. Nicht umsonst ist es auch das große Thema der Jungen. Nicht umsonst der Großangriff auf Industrie. Nicht umsonst das Geschrei der Gewerkschaften auf der anderen Seite. Nicht umsonst das Beschimpfen des Kapitals. Nicht umsonst das ganze Theater um Hunger und Not und Krieg und Geld für Waffen. Immer wieder taucht es auf. Geld, 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 Geld. Auch in uns. Es scheint sich wie ein Fluch durch unser Leben zu ziehen. Wir kommen ohne es nicht aus. Und mit ihm werden wir unglücklich und machen unglücklich. Dagegen verblassen viele andere Probleme völlig, wenn man einmal beginnt, das zu sehen. Und dabei geht es nicht einfach um Geld. Wesentlichstes, tiefstes unserer menschlichen Existenz ist damit verbunden unser Ansehen, unser Wertgefühl. Das Gefühl, ausgenützt zu werden, ausgeliefert zu sein. Wir werden verletzt und verletzen uns gegenseitig. Und manchmal denke ich mir, neben dem Thema Sexualität, das ja so tabu ist in christlichen Gemeinden, ist das Thema Geld noch mehr tabu. Und ich bin der Überzeugung, es ist noch viel gefährlicher. Trifft es uns doch und trennt es uns bis in die innigsten menschlichen Beziehungen hinein. Aber im Herzen ist etwas krank und stimmt da nicht. Und nun die neue Frömmigkeit. Die neue Frömmigkeit kann niemandem gegeben werden. Das ist neu an ihr. Ganz gegensätzlich zum Alten. Die neue Frömmigkeit kommt durch einen Menschen, durch eine Person, in der Gegensätzlichstes, wie man sich's nur denken könnte, eins und ganz ist, nämlich Gnade und Wahrheit. Gnade, in diesem Wort steckt der gleiche Wortstamm wie in dem Wort Freude im Neuen Testament. Gnade in dieser unbefangenen Annahme eines Menschen. Gnade, die ja verzichtet auf Recht und Rechtfertigung, die einen Menschen ohne Voraussetzungen beschenkt. Darum reden wir auch im Doppelsinn Gnadengeschenk, was eigentlich zweimal dasselbe heißt, denn Gnade ist Geschenk. Wesenshaft. Gnade kann ihrem Wesen nach weder verdient werden, noch gekauft werden, noch erworben werden. Niemand kann sie mir geben, ich kann sie nur erleben. Gnade muss mir begegnen. Darum kann man über Gnade kein Gesetz schreiben. Man kann auch kein Buch schreiben, wie man die Gnade bekommt. Das geht nicht. Gnade kann nur erfahren werden in personhafter Begegnung. Darum war es nötig, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Es braucht gnädige Menschen. Unser Problem ist nun, dass dort, wo wir einander gnädig sind und darum bemühen wir uns wirklich ernsthaft, ganz im Stil der alten Frömmigkeit, die einen hohen Preis bezahlen müssen, nämlich wir müssen die Wahrheit übersehen. Die Wahrheit beiseite schieben. Um einem Menschen gnädig zu sein, dürfen wir nicht zu viel wissen von ihm. Um Gnade erweisen zu können, müssen wir so blind und naiv wie möglich sein. Denn wenn die Wahrheit auftaucht, dann stirbt die Gnade. Das ist unser Problem. Es scheint so, als ob wir im Leben immer wieder wählen müssten, entweder Gnade oder Wahrheit. Wenn wir der Wahrheit nachgehen, begegnen wir dem gnadenlosen Kampf der Seele. Begegnen wir der Dunkelheit in einer Gnadenlosigkeit, die uns erschauern lässt. Wenn wir Wahrheit suchen im Menschen, die Wahrheit in unserer Lebensgeschichte, die Wahrheit in unserer Seele, die Wahrheit in unserer Tiefe, was kommt da zutage? Wir leben darum in einer gefährlichen Zeit, weil so vieles und alles untersucht wird. Systematisch, wissenschaftlich, rücksichtslos und mit den Konsequenzen, wir wollten es ja wissen, müssen wir leben. In Jesus nun geschieht etwas anderes. In seiner Person ist Gnade und Wahrheit eins, ganz. Ich will an ein paar Beispielen beschreiben, wie sich das äußert. Jesus begegnet einem Wucherer, einem Mann, der stinkreich geworden ist, durch Unrecht. Er begegnet diesem Mann, als sei er ein Sohn Gottes. Er begegnet ihm mit einer Würde, über die man sich nur ärgern kann, wenn man die Wahrheit kennt. Das war der Zachäus. Er begegnet ihm wie seinesgleichen. Ich muss heute bei dir einkehren. Und Göttliches kommt nur zu Göttlichem. Oder? Jesus begegnet einer Dirne, als sei sie eine Heilige. Aber sie war eine Dirne und war es immer noch. Er begegnet ihr mit einer Würde, die erschütternd ist. Für den, der die Wahrheit kennt, und solche saßen am Tisch und sagten, wenn der wüsste. Aber er wusste. Bei ihm war Gnade und Wahrheit nicht getrennt. Oder er begegnet einer trauernden Mutter, einem Elternpaar, das um sein gestorbenes Kind trauert. Und er begegnet ihnen in einer Selbstverständlichkeit, als sei der Tod überwunden. Es schien so, als würde er die Tatsache des Gestorbenseins beiseite schieben. Aber er kannte die Wahrheit. Und seine Gnade war eine Kraft, die zum Leben erweckte. Bei Jesus ist es die Gnade, die aufdeckt. Gnade deckt die Wahrheit auf. Das ist die neue Frömmigkeit. In der alten Frömmigkeit ist es die Wahrheit, die aufdeckt, um später gnädig zu sein. Und es dann nicht mehr kann. Und in Jesus beginnt es mit der Gnade, die die Wahrheit des menschlichen Lebens und seiner Dunkelheiten erträgt bis zum Tode am Kreuz. Das ist die neue Frömmigkeit. Und nun ist die Frage, wie kommt diese neue Frömmigkeit in unser Leben? Im Gegensatz zur alten, die uns von den Eltern und seit Jahrhunderten über Generationen gegeben worden ist, kommt die neue als Person in Jesus Christus in unser Leben. Und darum beten wir, Jesus, nimm Wohnung in meinem Herzen. Und was das für Folgen hat, weiß niemand. Niemand kann für den einzelnen Menschen wissen, was dann geschieht, wenn Jesus in seinem Herzen Wohnung nimmt. Ob das ein Gesetzestreuer ist oder ein Gesetzloser ist. Ob es einer ist, der das Gesetz hält, oder ob es einer ist, der das Gesetz übertritt. Ob es ein Gerechtfertigter ist oder ein Ungerechtfertigter. Niemand kann wissen, was geschieht, wenn Gnade und Wahrheit in Jesus Wohnung nehmen in einem Menschenherzen. Und darum möchte ich diese Predigt beenden mit einer Frage. Hast du Mühe mit neuer Frömmigkeit? Sehnst du dich nach alter Frömmigkeit? Dann frage dich, ob Jesus in deinem Herzen wohnt. Ganz praktisch. Ärgern dich andere Menschen in der Art, wie sie leben? Im Glauben oder nicht im Glauben? Dann frage dich, ob Jesus in deinem Herzen Wohnung genommen hat, innewohnend. Und bitte ihn, in dir zu wohnen. Bitte ihn, auch wenn du glaubst, dass er schon lange in dir wohnt. Bitte ihn zu erwecken in dir. Es könnte ja sein, dass die alte Frömmigkeit Jesus verschluckt hat. Es könnte ja sein, dass es geschehen ist, dass die ganze Neuheit jemals in deinem Leben war und früher schon einmal war, ganz wieder verschlungen worden ist vom Alten, so scheint es jedenfalls, dann bitte neu darum, dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Schäme dich nicht. Sage nicht, jetzt bin ich schon so lange ein Christ und soll dasselbe Gebet noch einmal beten. Der du dir wünschst, dass die junge Generation Jesus annimmt, bitte ihn doch, in dein Leben zu kommen. Und sieh doch einmal, was dann geschieht. Niemand weiß das voraus. Aber wage es und bitte ihn, dass er dir begegne in der neuen Frömmigkeit. Niemand kann die neue Frömmigkeit leben, wenn er sie nicht erlebt. Niemand. Irgendwo muss Jesus dir begegnen können in Gnade und Wahrheit. Dir, ganz persönlich. Und nur dann wirst du in der Lage sein, im Umgang mit alter Frömmigkeit, scheinbar neuer, wirklich neuer, einen Weg zu finden, deinen Weg. Als ein Mensch in der neuen Frömmigkeit. Den Ausdruck und die Gestalt, wie oft beten, wie viel Bibel lesen, was in der Bibel lesen, lass das nicht dein Problem sein. Er wird dir das zeigen. Mit Gewissheit. Und zwar auf eine höchst persönliche Art. Er wird deinem Leben gerecht. Deiner Lebensgeschichte gerecht. Und selbst wenn du so in Widerspruch zu allen anderen geraten müsstest, er wird dir gerecht. Und er wird dein Leben erfüllen. Und es zum Größten machen, zu dem ein Menschenleben werden kann. Aufgenommen in die Geschichte des Heils Gottes. Amen. Jesus, in dir ist Gnade und Wahrheit. Begegnest du uns doch mit der Freude Gottes an unserem Leben, an unserer Person. Wagst du doch in die untersten Örter unserer Seele zu steigen und hast in deinem Tod am Kreuz dort den Sieg errungen. Wir glauben es dir. Manchmal trauen wir der Sache nicht zurecht und suchen selbst wieder die Sache in die Hand zu bekommen, müssen flüchten und verbergen, wo deine Gnade und Wahrheit uns richtet. Ist dein Gericht doch Leben und nicht Tod? Reißt du uns doch heraus aus dem tödlichen Lauf der alten Frömmigkeit, die uns ums Leben bringt, uns in der Furcht hält. Jesus, höre das Gebet derer, die dich hier und zu Hause bitten, mit deiner Gnade und Wahrheit in ihrem Herzen Wohnung zu nehmen. Und handle an ihnen weit über ihren Verstand hinaus. Tu dich ihnen kund in der Art und Weise, wie sie dich begreifen können, wahrnehmen und spüren, es ist wahr, du bist da. Mit Gnade und Wahrheit. Übersetze diese Worte und Begriffe in das Leben des Einzelnen, so wie er es spüren und aufnehmen kann. Und gib ihm Leben, ewiges Leben. Hilf ihm dann und gerade dann, wo ihn dieser Weg in den Konflikt führt mit der alten Frömmigkeit in seinem eigenen Herzen und bei anderen. Wo er in dieser verwirrenden Zeit preisgegeben ist und den Weg nicht mehr sieht. Erweise dich in deiner Gnade und Wahrheit und weise darin den Weg. Amen.